AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Hier noch ein kleiner Tipp vorab. Vor kurzem waren Wanda Astfeller von Nolli und Alexander Scheibel von Riverty bei uns zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, warum flexible Payments heute den Unterschied bei der Kundenerfahrung machen und wie Buy Now Pay Later die Conversion steigert und Kundinnen auch nach dem Checkout bindet. Klar ist, die Post-Purchase Experience ist wichtiger denn je und Händler, die das erkennen, können sich einen echten Vorteil sichern. Also hört gerne rein und erfahrt, wie Molly und Riverty gemeinsam neue Maßstäbe für moderne Payment-Erlebnisse setzen.
Moin, lieber Mike und liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Episode des Jahres von Payment and Banking AI in Finance. Mike, wie geht's? Wie steht's?
Die Sonne scheint. Es ist kalt nach wie vor, aber gut geht's. Und ich freue mich auf eine weitere Episode mit dir, lieber Sascha. Und ich komme direkt mit einer freudigen Nachricht um die Ecke. Kleiner Werbeblock. Wir sprechen ja jetzt seit, wie ich gelernt habe, 2 Jahren schon über das ganze Thema AI. Und ich freue mich immer wieder mit dir darüber zu sprechen. Es ist eine große Freude. Also in meinem Herzraum ist ganz viel Platz für dich, lieber Sascha. Aber eben auch noch für ein paar andere Themen. Und eins dieser wichtigen Themen ist nämlich ein kommendes Event, auf das ich gerne hinweisen möchte. Nämlich nach der Payment Exchange und der Banking Exchange fehlt der Buchstabe K und die KI Exchange wird starten im Juni, dann wenn es warm ist, nicht so kalt wie gerade. Und am 18.06. in der Hansestadt.
Hamburg!
Hamburg mal was anderes. Hamburg, meine Perle, sagt man. Starten wir für einen Tag KI Exchange und wir reden darüber, wo wir auch im Podcast drüber reden, mit vielen, vielen tollen Panelisten. Ich hoffe, lieber Sascha, du bist auch am Start. Ich gehe davon aus und merkt euch schon mal, save the date, 18.06. Wer Bock hat, KI.exchange, gibt es die ersten spärlichen Informationen, bald dazu aber mehr. Werbeblock zu Ende, mir geht's gut, ich hoffe dir auch, Sascha.
Mir geht's ganz fantastisch. Ich war jetzt knapp eine ganze Woche in Ruhpolding, da hatten wir mit der DKB unser großes jährliches Biathlon-Event. Wahnsinnig schön, viele Geschäftspartner, Kunden etc. getroffen, das war toll. Jetzt geht's wieder auf die Straße, ich bin super viel unterwegs jetzt diese Tage, aber es ist auch so viel passiert, das heißt, wir machen jetzt mal wieder eine News-Folge, müssen uns, glaube ich, selber ein bisschen disziplinieren in der Länge der Themen, wie wir sie hier besprechen und diskutieren, weil einfach wirklich viel passiert ist und auch viel relevant ist, sowohl vor allem bei den großen Playern, OpenAI, Anthropic, Grok, wollen wir ein bisschen was zu erzählen, tatsächlich aber auch dann so ein bisschen im Finance-Bereich und wenn es dann auch dahin geht, was passiert eigentlich mit den Jobs, mit den Arbeitsplätzen der Zukunft. Ich fange einfach mal an. Ne? OpenAI hat eines der letzten großen Themen in den letzten Tagen zeigt, OpenAI führt Werbung in ChatGPT ein. Und ich muss sagen, endlich ist es soweit. Ich glaube, wir haben vor 6 Monaten das hier schon mal diskutiert und damals auch prophezeit. Zunächst soll diese Werbeblock-Variante in der kostenlosen Version und in dem neuen Abo ChatGPT Go stattfinden. Und der Grund ist am Ende wenig überraschend. Ne? KI ist einfach brutal teuer. Das ganze Thema Hosting, Forschung, Training, Betrieb verbrennt einfach so viel Geld, dass der gesamte AI-Idealismus irgendwann auch einfach sehr, sehr teuer wird. Und auch die großen Player natürlich die entsprechenden Ertragsquellen jetzt auch diversifizieren müssen. Aber wenn ich mir noch so ein bisschen einen kleinen Rückspiegelblick erlauben darf, ja, ist es schon irgendwie echt pikant, dass wir, glaube ich, ich weiß nicht, im Oktober haben wir darüber gesprochen hier, dass Sam Altman gesagt hat, er hasst Werbung. Er hat damals sehr klar argumentiert, niemand will Antworten im Chat lesen, die besser bezahlt sind, als dass sie richtig sind. Und er hat sich davon wirklich klar und deutlich distanziert. Jetzt gibt es einen Reality-Check, Werbung kommt. Der CPO sagt, es hat Prinzipien, die Art und Weise. Das heißt, OpenAI verspricht hoch und heilig, dass Anzeigen niemals die Antworten beeinflussen und auch immer ganz klar gekennzeichnet sind als Werbung und auch die Werbung nur unterhalb der eigentlichen Antwort erscheint, nicht mitten im Text. Sie darf nur thematisch zur Anfrage passen. Angeblich soll die Werbung auch dialogfähig sein. Ich weiß nicht so richtig. Also du kannst dann, glaube ich, mit der Anzeige chatten, wenn du willst. So, Keine Ahnung.
Ja, also ich habe es gesehen tatsächlich. Lustige Anekdote, ich habe von unserem Grafiker, Designer, der für Permanent Banking viel macht, der Tim, der hat mir eine WhatsApp geschrieben oder mit einem kleinen Screenshot und hat sich gewundert darüber, hat ChatGPT schon Werbung ausgespielt? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo die einiges ausprobiert haben. Und da kann man das in der Tat sehen. Es ist ein bisschen absurd tatsächlich. Also er hatte irgendwie nach einer kurzen Headline gefragt oder irgendwie eine Zusammenfassung von einem Artikel, whatever. Und unten drunter war ein kleiner Werbeblock mit so einem E-Commerce-Symbol und dann finde das perfekte Dungeon-Spiel. Keine Ahnung, ob das wirklich zur Headline passte. Und dann nimm dir ein paar Minuten Zeit für bessere Ergebnisse und dann kannst du darauf in der Tat interagieren. Das war aber auch nur einmalig und ehrlicherweise, die aktuelle Meldung ist ja, sie wollen es erst in den USA ausspielen. Wenn sie es so machen, wir können das in die Shownotes packen, dann sieht man sehr deutlich, dass es Werbung ist. Und es hatte auch da irgendwie wirklich keinen Einfluss auf das Ergebnis, auf das Antwortergebnis.
Ja, ich bin gespannt, wie sie das wirklich sowohl zeigen, als auch was die Maschine im Hintergrund macht. Ne? Also ich meine, sie versprechen, dass die Gesprächsinhalte nicht an Werbetreibende verkauft werden. Sie sagen aber auf der anderen Seite auch, sie nutzen personalisierte Daten, um die Werbung auszuwählen. Ne? Welche personalisierten Daten, sagen sie nicht, das bleibt ihr Geheimnis. Aber das ist schon sehr spannend fürs Marketing. Ne? Ich will das jetzt nicht hier groß aufmachen, wir haben das schon mehrmals hier besprochen, aber wenn die Werbung nicht mehr geklickt wird, sondern quasi im Chat ausgehandelt wird, dann ist quasi der klassische Werbebanner, wie wir ihn kennen, tot, weil der Kaufprozess verschiebt sich dann komplett zu, wie es bisher war. Du hast eine Anzeige in einem Shop, du gehst in einem Checkout, fertig. Jetzt zurzeit hast du eine Frage in irgendeinem Chatfenster, kriegst eine Empfehlung, wo du nicht so richtig weißt, woher kommt die und du kaufst es halt dort durch die unterschiedlichen Protokolle. Mit den Payment-Anbietern passiert das alles genau dort. Du hast nur diese eine Kundenschnittstelle und du weißt gar nicht, an welchem Ort du wirklich kaufst. Und der eigentliche Laden wird zum Fulfillment-Center. Das heißt, für Unternehmen heißt das, so einfach formuliert, wer künftig auch nur ansatzweise sichtbar sein will, muss quasi seine Produktdaten wirklich KI-lesbar strukturieren und hübsche Landingpages und Co. werden einfach in den Hintergrund rücken.
Ja, plus, und da hatten wir letztes Mal auch kurz drüber gesprochen, deswegen nur nochmal der kleine Einwurf, auch da hatte ich ja den Podcast mit dem Kollegen, ich vergesse immer die Agentur, sorry für das, David war der Name, da ging es um das ganze Thema Search Shift und das passiert ja auch gerade, ne? Dass viele Unternehmen anfangen, ihre Suchergebnisse, wie du es gerade beschrieben, beziehungsweise ihre Seiten maschinenlesbarer für die KI-Bots zu gestalten. Aber am Ende des Tages wird es noch spannend werden, weil die Webseite ist nur ein Kanal von vielen. Nebenbei Reddit schlecht gesprochen wird, dann hat das auch Auswirkungen auf das Ergebnis im Chatbot. Und wenn du dann fragst, empfehle mir mal ein Auto und über eine bestimmte Automarke wurde schlecht gesprochen, dann findest du das eben auch, unabhängig davon, wie gut die Automarke ihre Webseite gemacht hat. Spannendes, super spannendes Thema. Es wird sich noch einiges tun und ich bin sehr gespannt, wie das ganze Thema Werbung noch weiter verzahnt wird. Im Guten als auch im Bösen sozusagen. Aber mit OpenAI geht es weiter. Es ist, wie du gesagt hast, viel passiert. Und letztes Jahr haben sie ja angekündigt, dass sie einen Erwachsenenmodus wollen. Der Erwachsenenmodus, wir haben so ein bisschen darüber geschmunzelt, so ein bisschen Dirty Talk zulassen. Keine Ahnung, ob es nur das ist, aber man soll viel mehr mit ChatGPT sprechen können. Es soll weniger Widerworte geben. Man soll tiefergehende Gespräche führen, auch über Themen, die momentan geblockt werden. Dazu soll es im ersten Quartal noch eine Altersverifikation geben, also wo man wirklich sich altersmäßig verifizieren kann. Darüber hinaus hat aber ChatGPT eingeführt, nämlich sie fangen jetzt schon an, das Alter abzuschätzen, indem sie nämlich nicht das Such-, sondern das Frageverhalten der Anwenderinnen und Anwender analysieren. Also was wird gefragt, was sind die Themen, zu welchem Zeitpunkt wird gefragt, auch in welcher Art und Weise wird die Frage formuliert, um dann ableiten zu können, ist die Person, die jetzt ja gerade mit ChatGPT interagiert, unter 18 und passt dann automatisch das Ergebnis an. Heißt, es wird dann, bestimmte Dinge werden dann blockiert oder anders ausgespielt, grafische Gewalt oder blutige Inhalte, virale Challenges, die Minderjährige bei zu riskanten Aktionen führen. Du erinnerst dich vielleicht, vor ein paar Jahren war diese Luftanhalte-Challenge, gab es da mal, ganz viele Sachen. Sexuelle, romantische oder gewalttätige Rollenspiele werden unterbunden. Selbstverletzung ist ein Riesenthema. Da wird entsprechend anders drauf reagiert. Inhalte, die auf extreme Schönheitsideale oder ungesunde Diäten zum Beispiel eingehen. Also man versucht wirklich so eine, wie sagt man, eine angreifbare Zielgruppe ein bisschen zu schützen. Und deswegen hat ChatGPT jetzt eigenständig neben dieser Altersverifikation, die du auch nochmal extra machen kannst, das ist ja schon ein eigenes Abo-Modell, auch selber agiert, indem sie halt sagen, okay, wir prüfen, wer da mit mir gerade aktiv ist.
Ja, aber also da mal direkt reingehüpft, ja. Also sagen wir mal, sie kriegen halt irgendwie eine saubere Altersverifikation hin und können sich dem halt irgendwie nähern und du sagst, okay, keine Ahnung, wir reden hier über 18-Jährige. Auch dann die Frage zu den Beispielen, die du gerade vorgelesen hast, ja, oder beigetragen, blutige Inhalte, diese viralen Challenges, die dann Minderjährige zu riskantem Verhalten irgendwie animieren können. Ich habe was gelesen über gewalttätige Rollenspiele, Selbstverletzungsdarstellung und sowas. Wollen wir das den 19-Jährigen zeigen? Also ist das eine gute Idee? Oder 25-Jährigen oder 30-Jährigen?
Aber
also
jetzt kommen wir wieder in die
Diskussion, ne? Genau, aber also naja, das ist doch totaler Bullshit zu sagen, ne, wenn du halt irgendwie unter 18 bist, dann zeigen wir dir keine Darstellung, wie du dich selbst verletzt. Mit 19 total super Idee. Guck mal hier.
Ich bin 100% bei dir. Also die Frage kannst du auch bei einem 30-, 35-, 40-Jährigen stellen. Also niemand soll sich verletzen, niemand soll über Gewalt irgendwie fabulieren. Nur ist es natürlich manchmal so ein schmaler Grat, ne? Also wann ist es ein Interesse? Ich interessiere mich für ein Thema, weil ich da jetzt gerade meine Doktorarbeit drüber schreibe. Und oder ist das jetzt ein 16-Jähriger, der gerade versucht herauszufinden, wie er sich am besten selbst verletzt? Also es ist ein schmaler Grat. Ich finde es erstmal positiv, dass sowas überhaupt passiert, dass man sich damit beschäftigt. Das ganze Thema mentale Gesundheit hat OpenAI ja erkannt. Es gab ja leider tragische Todesfälle, wo ChatGPT nicht so richtig gut auf Antworten reagiert hat. Da hat man reagiert oder reagiert immer noch drauf. Mal schauen, wie gut oder wie schlecht das am Ende umgesetzt wird. Erst USA, in Europa soll es aber auch in den nächsten Wochen tatsächlich auch ausgespielt werden.
So,
genau.
Du hast was
zum
CFO von OpenAI, oder?
Ja, ich bin ja nicht so der Zahlenmensch, aber es gibt in der Tat. Der
Banker.
genau, das ist für mich als Banker. Der Mike, nicht der Zahlenmensch. Genau. OpenAI hat seinen Umsatz 2025 auf über 20 Milliarden Dollar gesteigert. Also, wir reden ja immer über die Blase, die da vermeintlich vielleicht irgendwann platzen wird. Dementsprechend fand ich es jetzt mal spannend, dass man auch mal andere Zahlen sieht. Und zwar war das die CFO, die Sarah Friar heißt sie, glaube ich, ne? Oder Friar, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Friar wahrscheinlich, 2025 auf über 20 Milliarden Dollar gesteigert. Nach, ich glaube, es waren 6 Milliarden in 2024. Hat damit zu tun, dass man mehr Rechenkapazität und Nutzerwachstum generieren konnte. Das finde ich ganz spannend, weil haben wir auch schon drüber gesprochen, Gemini von Google hat ja arg aufgeholt. Es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel oder Hase-Igel, je nachdem, wie man sieht. Nichtsdestotrotz muss OpenAI, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Google. Google hat, glaube ich, ein recht gut gefülltes Portemonnaie durch die Werbeeinträge, die sie im normalen Suchumfeld immer noch generieren. Braucht OpenAI Businessmodelle. Eins davon ist das Thema, was du gerade angesprochen hast. Alles rund um Werbung. Mal schauen, wie gut und oder schlecht das funktioniert. Und natürlich auch das Thema Hardware-Devices. Da hast du ja noch ein paar interessante News mitgebracht. Es könnte auch ein Thema sein. So oder so, Umsatz gestiegen von 6 Milliarden auf 20 Milliarden. Ist natürlich Umsatz. Ne? Wir wissen, da stehen ja auch Kosten entgegen und ich glaube, es wird immer noch nicht wenig Geld verbrannt.
Ja, genau. Also diese Meldung liest sich natürlich geil. Ne? OpenAI soll auf annualisierte Umsätze von über 20 Milliarden US-Dollar kommen. Klingt nach einer total klassischen Erfolgsgeschichte. Innerhalb von einem Jahr quasi, ne, von 6 Milliarden auf 20 Milliarden. Vor einem Jahr haben wir noch über die 6 gesprochen. Das ist schon geil. Ne? Aber schaut man mal so ein bisschen genauer hin, wird das Bild deutlich ambivalenter dazu, weil ich glaube, diese komische Meldung kommt vor allem daher, ist ja wahnsinnig kurz auch bei Reuters, von dieser OpenAI CFO, die bisher halt noch nicht so wahnsinnig viel auch gesagt hat. Ich glaube, es kommt daher, dass immer sehr viel Kritik gerade auch an OpenAI in den letzten 2 Monaten geübt wird hinsichtlich ihres geplanten Börsengangs jetzt im Frühjahr, Sommer dieses Jahres, dass so viel Geld ja gar nicht quasi sowohl einsammelbar ist, zweitens aber auch, dass diese Rechenleistung quasi ja gar nicht da ist, um dieses Geschäftsmodell halt zu machen. Und deswegen ist, es gibt diesen einen entscheidenden Satz in dieser Reuters-Meldung, den habe ich mir hier markiert, der ist Growth closely tracking an expansion in computing capacity. Das heißt übersetzt, dass der Umsatz wächst vor allem, weil OpenAI massiv mehr Rechenleistung einkauft. Und die haben jetzt eine aktuelle Compute-Kapazität von 1,9 Gigawatt. Ich glaube, letztes Jahr waren es noch bei 0,6. Das heißt, sie haben sich mehr als verdreifacht hier in auch nur einem Jahr. Das ist dann energetisch, wie wir schon mal gesagt haben, hier auf dem Niveau von kleinen Industriestädten. Das heißt, der Umsatz entsteht nicht, weil sie bessere Margen machen, sondern einfach ganz schlicht und trivial, einfach weil sie höhere Fixkosten haben durch diese Rechenleistung. Und am Ende geht es halt darum, dass sie halt jetzt argumentiert, dass sie halt für jedes Gigawatt mehr oder weniger dann quasi 10 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr irgendwie hochschrauben können, wenn sie darauf Zugriff haben und deswegen diese entsprechende Rechenleistung halt auch dann wirklich benötigen. Und das Ganze soll, glaube ich, jetzt diese IPO-Story unterfüttern, dass sie diese Investitionskosten brauchen, um den Compute sicherzustellen und dann entsprechend halt irgendwie ihr Geschäftsmodell durch das höhere Umsatzwachstum dann auch weiter nach vorne zu treiben. Was ich ja total spannend fände in dieser ganzen Diskussion auch, ist das der einzige Treiber oder können wir halt irgendwie auch noch eine Veränderung halt irgendwie in der Margenratio erwarten? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist das tatsächlich relativ traurig. Aber das steht nur so ein bisschen dazwischen und mal gucken.
Ja, also wir haben das ja in der Tat immer wieder flankiert, ne? Also ich bin ehrlich, als großer Fanboy von dem ganzen Thema AI und es wird auch nicht mehr weggehen. Also ich glaube nicht, selbst wenn diese hypothetische Blase irgendwann platzt, dass wir dann auf einmal keine Chatbots mehr haben, ja. Das ist ausgeschlossen. Der Weg ist für mich relativ klar. Aber nichtsdestotrotz, das, was gerade da an Geld reingeht, das, was auch an Geld verbrannt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, Rechenleistung ist ja Verbrennung letztendlich, ja, Energie, die erzeugt werden muss, das ist schon absurd. Und ich glaube, es braucht da in absehbarer Zeit auch ein Umdenken. Ich weiß nicht, in welche Richtung das Umdenken gehen soll. So bleibt spannend. Jo. Noch eine das ist wirklich mini. Es gibt ja so zwei Themen, wenn wir uns bleiben bei OpenAI anschauen, wo es immer so zwischen Google hin und her geht. Also auf der einen Seite wird das LLM, also das eigentliche Sprachmodell, fortwährend verbessert. Manchmal gibt es auch einen kleinen Rückschritt, aber da wird natürlich dran gearbeitet. Und alles rund um Video- und bildgenerierende AI. Bei OpenAI ist es Sora und Sora, genau. Und da passiert natürlich ein bisschen was oder passiert eine ganze Menge, aber alle, wenn es um Audio geht, da wird es ein bisschen still. Und jetzt könnte es sein, dass OpenAI auch im Bereich Audio etwas plant. Es gibt nämlich eine Subdomain, die man herausgefunden hat, namens Sonata. Und da könnte der Name unter Umständen Programm sein, Sonata, die abgeleitet von Sonate, hätte also unter Umständen was mit Audio oder Musikfunktion zu tun. Aber das ist wirklich nur Spekulation, mehr gibt es dazu nicht.
Ging so ein bisschen von dem Anspruch vorab, der KI nur doch irgendwie alles selbst zu bauen. Und diese Entscheidung finde ich wahnsinnig bemerkenswert, weil Apple ja seit Jahren versucht, an diesen eigenen KI-Systemen zu arbeiten, eigenen LLMs und Siri bereits ja, ich weiß nicht, seit 2011 sogar schon existiert.
Ja.
Aber offenbar nie auf irgendein konkurrenzfähiges Niveau gebracht wurde. Ja. Und Apple betont jetzt, dass Gemini natürlich total stark angepasst ist. Es ist datenschutzfreundlich und es läuft auf eigenen Servern, sogar teilweise lokal auf den eigenen Geräten. Man muss aber trotzdem sagen, unter Apple stammt dann die Kernintelligenz von Apple vom größten Konkurrenten, von dem sie sich ja immer versuchen zu distanzieren. Und das ist, finde ich, für mich als Nutzer total ironisch, weil ich wähle ja vor allem Apple, um mich von Googles sehr datengetriebenen Werbeökosystem irgendein Stückchen weit fernzuhalten, so wie ich es kann. Ich glaube, ich bin nicht ganz alleine damit und diese Signalwirkung geht auch über Apple hinaus, denn Google hat in den letzten Jahren wirklich massiv Tempo gemacht und erhält nun so etwas wie so diesen Ritterschlag, ne? Wenn man will, selbst der kontrollfixierte iPhone-Hersteller hat keine eigene Kerntechnologie, sondern lizenziert jetzt vom größten Wettbewerber und ich finde, das zeigt sehr deutlich, dass die Ressourcen allein nicht mehr reichen, wenn es um Geschwindigkeit, Iteration, Produktfokus geht, selbst bei Apple als wertvollstem Konzern der Welt. Ich finde, das ist ein sehr rationaler Schritt, finanziell betrachtet von Apple. Technologisch ist das aber ein Eingeständnis, dass man diesen ganzen KI-Rennen einfach komplett hinterherläuft und jetzt Zeit kaufen muss. Und nachdem sich jetzt quasi Apple für Gemini entschieden hat, wird auch klar, Apple wollte ganz am Anfang OpenAI, darüber haben wir ja vor einem halben, dreiviertel Jahr hier gesprochen, dass der Deal eigentlich schon gemacht war, ja? Aber OpenAI wollte offenbar Apple nicht exklusiv. Es gibt jetzt einen Financial Times Interview von so einem Vertrauten, wo OpenAI offenbar bewusst so einen Exklusivdeal abgelehnt hat, bei dem ChatGPT der maßgeschneiderte KI-Motor für Apple gewesen wäre. Und statt sich quasi als Zulieferer in Apples Ökosystem einbauen zu lassen, setzt OpenAI jetzt strategisch auf eigene KI-Hardware, reden wir ja nachher nochmal drüber, dann quasi langfristig selbst Plattformanbieter zu werden. Und die Folge ist, Apple integriert Gemini tief ins Betriebssystem, während ChatGPT auf dem iPhone immer noch so zu so einer optionalen Ausweichlösung degradiert wird, würde ich sagen.
Ja, und die Meldung ist sogar noch ein bisschen größer tatsächlich. Auf der einen Seite war ja ChatGPT auf der WWDC, ich glaube es war vorletztes Jahr, nicht mal letztes Jahr, sondern 2024, als es zum ersten Mal angekündigt wurde, hat man ja ChatGPT bzw. OpenAI direkt mitgefeatured und hat das so gesagt, naja, und langfristig sind auch andere Modelle denkbar. Stand heute ist es ja so, dass man Siri oder Apple Intelligence mit ChatGPT verknüpfen kann, mit der Pro-Version allerdings auch nur, was mehr schlecht als recht funktioniert. Und jetzt ein kompletter Paradigmenwechsel. Du hast gerade gesagt, also Apple setzt jetzt auf Gemini, auf Google und mit iOS 26.4, wir sind gerade im Beta-Test von 26.3, soll genau dieses Gemini auch schon ausgeliefert werden. Das heißt, wir werden noch in diesem Jahr vor der WWDC in den Genuss kommen von einem besseren Siri. Das heißt, Siri wird dann in der Lage sein, kontextbasiert also richtig Antworten zu geben. Also das, was wir jetzt auch schon ehrlicherweise seit 2 Jahren mit ChatGPT und Gemini machen, geht dann auch endlich mit Siri. Und das ist auch neu, mit iOS 27 soll Siri einen kompletten Overhaul, also eine komplette Überarbeitung bekommen und zu einem echten Chatbot werden. Das heißt, es ist nicht mehr nur der Sprachassistent oder Assistentin, sondern es soll auch eine Chat-Funktion bekommen. Siri soll darüber hinaus in der Lage sein, den Bildschirminhalt zu erfassen, also was passiert auf dem iPhone. Und dann, und jetzt kommt's, weg von On-Device, weil das war ja immer dieses Privacy-Versprechen, hat man festgestellt, wow, es scheint wohl nur so mäßig gut zu funktionieren, setzt man auch auf Google. Und das Ganze soll wohl, laut Bloomberg, gibt es einen interessanten Artikel zu sogar auf den Google-Servern laufen. Das heißt, man geht nicht mehr her und sagt, ich nehme die Technik. Das, ja, sondern sagt, weißt du was, komm, das ist für mich so ein bisschen der Offenbarungseid. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut, ja, das ist total krass. Die sagen halt, aber wir kriegen es nicht auf die Kette, setzen jetzt zu 100% auf Google. Von denen man sich ja immer lösen wollte. Du erinnerst dich, YouTube-App war auf einmal nicht mehr da.
Ja. Aber das ist wirklich spannend. Schön, dass du sagst, ja, hier eine Siri OS 27 vor der WWDC. Ich glaube da ja nichts von. Ne? Also wie oft haben wir in den letzten 2 Jahren hier prophezeit, Apple wird jetzt demnächst mal was bringen. Fühlt es irgendwie mein neues iPhone immer noch schlechter als das iPhone 15? Wir warten es ab.
Wir warten es ab. Aber spannende Entwicklung. Also wenn es zumindest so kommt, wie man momentan es hört, wäre es ein krasser Move.
Total, total. Ich habe noch 2 Sachen von OpenAI. Auch kleine, aber ich finde feine Sache. Die bringen nämlich mit ChatGPT Translate einen eigenen Übersetzungsdienst an den Start und greifen damit auch Google Translate direkt an. Aktuell übersetzt es Texte, glaube ich, in 50 Sprachen. Das ist deutlich weniger als bei Google, ist klar. Aber es ist so ein bisschen individueller. Das heißt, du kannst deine Übersetzung nicht einfach nur Wort für Wort übersetzen lassen, sondern du kannst sie gezielt anpassen. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte das ein bisschen, keine Ahnung, professionell, seriös oder auch für die Kids ziemlich cool. Du kannst es kindgerecht mit einfachen Sätzen, ne, ohne Komma etc. übersetzen lassen. Du kannst aber auch sagen, ich möchte es jetzt akademisch für eine wissenschaftliche Arbeit. Und am Ende steckt dahinter nichts Neues. Ne? Das ist ein sauber vorformulierter Prompt.
Das war meine Frage. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was ich hier schon machen kann?
Weil du scheiße promptest quasi, ja? Und jetzt sagt dir GPT, ich prompte für dich vielleicht ein bisschen besser und vielleicht ein bisschen dynamischer an der Stelle noch. Auch, es ist quasi in der App nur drin. Am Desktop bleibt es bei reinen Textübersetzungen. Auf Smartphone wollen sie zumindest so eine Spracheingabe per Mikro halt irgendwie dazu machen. Ich glaube, interessant wird es, wenn du wieder, wie immer, was wir sagen, zentrale Funktionen wieder verbinden kannst miteinander, also Dokumenten-Upload, Bild-Upload, Webseiten-Übersetzung, wo Google Translate ja wirklich weit vorne liegt aktuell. Und wenn du das jetzt wieder mit deiner Memory-Funktion verbindest, im Sinne von, da hast du ja neulich schon mal was verbunden, soll ich dir das mal vielleicht zusammenbringen, zusammenfassen oder auch die Dokumente, die du mir neulich hochgeladen hast, dann wird es, glaube ich, interessant. Aktuell, fairerweise, ist Google Translate schon noch so ein bisschen besser. Warten wir es mal ab. Aber jetzt kommt die eigentliche Nachricht, die hast du ja vorhin schon so leicht angeteasert. Wir sind ja, also ich zumindest, habe ja neulich irgendwie dieses vermeintliche OpenAI-Produkt, dieser Stift, wie hieß das? Das hat auch so einen bescheuerten Namen. Gumdrop, jetzt weiß ich es wieder.
Ja, genau.
Gumdrop.
Kaugummi.
Ja, ja, genau. Ich finde, ich habe es ein bisschen zerrissen, zumindest habe ich dieses, oder verrissen, deshalb das Feedback habe ich sehr viel bekommen von Menschen, die es gehört haben. Und nun arbeitet OpenAI aber an einem neuen KI-Wearable und es hat den Codenamen Sweet Pea und zielt damit direkt auf die Apple AirPods. Und das haben wir hier schon so ganz oft diskutiert. Was könnte das nächste Device jetzt irgendwie sein, nachdem wir die Devices, in die wir uns vor anderthalb Jahren verliebt hatten, die sind, glaube ich, beide pleite. Das heißt, am Ende haben wir immer gesagt, dass irgendwas mit über Voice funktioniert. Und jetzt soll es die AirPods sein. Das heißt, das Gerät ist, soll kein klassischer Kopfhörer sein, sondern wie so ein AI-Assistant für dein Ohr, das komplett per natürlicher Sprache dann gesteuert wird, dauerhaft zuhört. Hallo Datenschützer. Technisch wird es dann angeblich auch wirklich ganz groß aufgefahren. Die planen einen 2-Nanometer-Chip. Das ist Wahnsinn. Da sind sie wohl in Verhandlungen mit Samsung bereits. Plus noch ein zusätzlicher Chip für die iPhone-Anbindung, dann auch direkt über Siri ansteuerbar. Es gibt Marktgerüchte und Patentgerüchte, dass der Marktstart bereits in diesem September, also in 8 Monaten, erfolgen soll. Und irgendein Technikchef von OpenAI hat sich hinreißen lassen, mit ambitionierten 40 bis 50 Millionen Geräten im ersten Jahr so einen Frontalangriff auf Apple und Samsung zu starten. Dazu muss man sagen, das ist nicht nichts. Ne? Ich glaube, letztes Jahr hat Apple 100 Millionen AirPods verkauft, in allen Generationen. Jetzt zu sagen, wir wollen mal irgendwie im ersten Jahr 50 Millionen davon verballern, obwohl, muss man ja fairerweise sagen, jeder von uns hat mehrere Kopfhörer hat. Das ist schon spannend. Sie wollen das bei Foxconn außerhalb von Chinas produzieren. Und mal gucken, ja. Ich finde es auf jeden Fall besser als diesen dummen Gumdrop. Mal sehen.
Sweet Pea. Ja, hört sich, das hat Sweet Pea hört sich lustiger an. Süße, was ist das? Erbse, ne? Glaube ich. Ich habe tatsächlich gelesen, 2028 soll es kommen. Aber okay, also wenn es früher kommt, dieses Jahr, ich würde mich freuen. Ich bin ja auf meinem linken Ohr fast taub. Ich freue mich über alles, was hilft. Von der Seite.
Naja, auch das ist IPO-Story. Ne? In Zweifel geht es halt jetzt dann irgendwie darum, weitere diversifizierte Geschäftsstrategien halt irgendwie aufzuzeigen. Und da kann natürlich das Thema Hardware eins sein. Und wenn du dabei reinschreibst, wir wollen halt irgendwie jetzt Geld raisen, um 2028 ein Device zu bringen, dann wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, wir gehen mit einem Device an den Start, haben aber auch noch 3 weitere quasi in der Pipeline, die wir in den nächsten 1,5 Jahren präsentieren wollen, PS, dafür brauchen wir ein bisschen Cash, dann kann das IPO-seitig tatsächlich helfen.
Ja, lass uns bei der Hardware bleiben. Auch hier muss Apple auch nachziehen. Nach den hervorragenden Smart Glasses mit dem wohlklingenden Namen Apple Vision, in Klammern Taucherbrille, scheint es jetzt so zu sein, dass Apple etwas bringen möchte, was wir vor 2 Jahren auch schon gesehen haben, nämlich ein Wearable. In dem Fall soll es was AirTag-ähnliches sein, ein AirTag-großes Device, was ich mir ans Revers, also ans Hemd heften kann mit 2 Kameras, eine Weitwinkelkamera und eine normale Kamera, und soll so eine Art Siri für unterwegs sein. Kommt mir ein bisschen bekannt vor, du erinnerst dich an Humane AI. Ja. Das muss man dazu sagen, dass ich Apple schon zutraue, Hardware zu bauen. Also wenn sie was können, dann ist es sicherlich das, Hardware. Hier gerade, weil es auch mit AI in der Kombination ist, vielleicht ein bisschen late to the party, vielleicht in der Kombination aber mit Google auch wieder nicht. Wir werden sehen. Will wohl schon Anfang 27, was ja nicht mehr allzu lange hin ist, Hardware-Zyklen gedacht, kommen. We'll see, ob es funktioniert. Auch ein neues Device von Apple.
Wir arbeiten wohl an ganz vielen solchen Devices und man weiß ja immer nicht, was dann am Ende dann wirklich das Licht der Welt erblickt und was dann vielleicht doch noch eingestampft wird. Aber zumindest ist das eins, wo ich sage, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du auch, also immer wenn du halt irgendwie sagst, das Device hört mit, Sweet Pea, oder du hast halt eine Kamera, die über verschiedene Kamerawinkel permanent quasi alles aufnimmt, das kriegst du in Europa halt einfach nicht durch.
Ja, nee, das stimmt. Lass uns mal ganz kurz, wenn mir der Schwenk erlaubt ist, AI in Finance, lass uns mal kurz über Finance sprechen. Ich finde das nämlich in der Tat recht spannend. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das Smartphone nicht ausgedient hat. Das ist da, das wird auch noch lange da sein, aber es kommen neue Geräte. Du hast ja die Meta Ray-Ban schon was länger. Jetzt hat Meta letztes Jahr ja auch die neue vorgestellt mit dem Display. Ich vergesse den Namen, nicht Nerve, wie heißt es? Weißt du, was ich meine? Das heißt, wir werden neue Geräte sehen, AI, Apple. Was, glaube ich, klar ist, dass es darum geht, dass du einen Assistenten hast, der permanent entweder auf deiner Schulter, in deinem Ohr, wo auch immer sitzt und in der Lage ist, auf das, was du gerade tust, zu reagieren. Also wenn ich stelle mir gerade vor, ich bin am Geldautomaten und meine Kamera von meinem AirTag erkennt, dass der Geldautomat manipuliert wurde, dann könnte da ja eine Info rausgehen. Oder ich stehe im Mediamarkt Saturn, will was kaufen und mein Sweet Pea sagt mir im Ohr, Junge, das gibt's online aber günstiger. Siehst du ein Verändern auch für uns in der Bankbranche, was Use Cases betrifft? Oder ist es noch zu weit weg?
Naja, es ist wieder das alte Thema UI. Ne? Also welches User Interface wird sich halt langfristig durchsetzen? Und wir haben neulich dazu gesprochen, dass jetzt die spanische Großbank BBVA ja diese Variante mit OpenAI plant, dass sie sich quasi dort in den Chat reinflanschen. Das kannst du auch sagen, das ist ein vollkommen neues UI im Chat, beziehungsweise dann auch über Sprache, wo du entweder das Transaktion auslösen kannst oder nicht, weil du noch keine Autorisierung oder Verifizierung der Transaktion dort auslösen kannst, aber du kannst dir, keine Ahnung, dein Wertpapierdepot vorlesen, optimieren lassen, etc. Und wenn du sagst, das Ganze jetzt auch noch, also grundsätzlich über Voice, weil du diese Sweet Peas in den Ohren hast, ich glaube halt, noch sind wir nicht so weit, dass Menschen der Meinung sind, dass sie das jetzt unabhängig, ob es in der Filiale ist oder du in deiner App oder Website oder was auch immer, deine Geldgeschäfte einfach mal so on the go, während du in der S-Bahn bist, mit einem anderen Device halt irgendwie managed. Ich glaube auch die Kleinen nicht, die Großen schon mal gar nicht, ne, wenn es um einen echten Konsumentenkredit oder eine Baufinanzierung oder ein Wertpapiergeschäft geht. Ich glaube, das willst du schon noch sehen und eine gewisse Anfassbarkeit des Ganzen haben und natürlich auch dann, dass du weißt, dahinter steht jetzt gerade wirklich meine Bank und nicht irgendwie 12 Intermediäre, die mir jetzt auch vielleicht gerade dabei zuhören, weil man muss ja fairerweise auch immer sagen, wenn ich mich gerade mit meinem Device beschäftige, was immer zuhört, immer liest, dann könnte vielleicht links neben mir in der S-Bahn noch jemand stehen, der genau das Gleiche tut. Und wenn ich da gerade halt meine nächste Wertpapierorder vielleicht einflüstere, könnte das andere Device das halt irgendwie auch hören und daraus irgendwelche Schlüsse ziehen.
Okay, du denkst jetzt sehr stark in Richtung, ich führe als Nutzer was aus, aber du könntest ja auch umgekehrt. Also wenn mein Device weiß, was ich den ganzen Tag tue, könnte es natürlich auch ein perfektes Haushaltsbuch sein. Das Gerät mir abends sagen kann, Mike, du hast irgendwie 222 Euro für XYZ ausgegeben, inklusive Warenkorb bei Rewe, weil das Gerät es einfach sieht, dann ist das schon etwas. Tut Datenschutz mal außen vor gelassen. Wird in Europa so ohne weiteres nicht möglich sein, aber darauf kannst du ja schon ein bisschen was machen. Also ich bin bei dir. Ich würde auch jetzt nicht mit meinem Ohrhörer, mach mal eine Überweisung. Das glaube ich nicht. Vielleicht sowas Kurzes, so ein Vero-Ding. Schicke irgendwie Sascha 5 Euro. Ja, sowas vielleicht.
Das ist halt super, super klein als Use Case. Mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Ich glaube, da so weit sind wir noch nicht. Auch was das Agentic für Schnittstellen halt irgendwie sein wird. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, all diese Schnittstellen gibt es ja jetzt schon. Also diese Information braucht ja keine Kamera, die jetzt an meinem Revers steckt, ziehen, sondern die hat ja meine Kreditkartenauslösung schon. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie konsolidiere ich die Daten und wo hole ich die rein? Ne? Ich glaube, unser beider feuchter Traum ist ja sowieso halt irgendwie so ein Finance-Assistant, der quasi über alle meine Konten, Bewegungen, über mein Haushaltsbuch etc. verfügt und mir dann halt nicht nur sagt, okay, hier musst du sparen und das, sondern vielleicht auch, ne, gestern die Rede von Trump hat das und das bewirkt, jetzt kauf doch nochmal ein bisschen Krypto nach und reduziere mal dein Exposure auf ein MSCI World etc. Irgendwie sowas, ja, ohne hier Wertpapier-Empfehlungen zu geben. Aber ich glaube, das ist es. Die Grundlage davon sind dedizierte Schnittstellen, die, glaube ich, geschaffen werden müssen. Und ich glaube, dafür sind MCP-Protokolle viel besser geeignet als irgendeine dusselige Kamera, die bei mir im Revier hängt.
Gut. Du hast was von der dunklen Seite gemacht.
Ja, so ein bisschen wenigstens. Also Elon Musk, der hat ja diesen Rechtsstreit mit OpenAI. Der wird jetzt...
Diesen Rechtsstreit.
Ja, naja, darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Und ich finde es aber hier ganz interessant, weil es auch zu was anderem führt. Wir reden gleich noch so ein bisschen über Grog. Aber er verschärft jetzt diesen Rechtsstreit, ja, über den wir hier schon ein, zwei Mal gesprochen haben. Und er fordert mittlerweile 100 Milliarden US-Dollar Schadensersatz von OpenAI. Diese Summe basiert irgendwie auf einer Bewertung von Musks Anwälten. Und die Begründung ist total witzig, weil Musk sagt, er hat quasi in der Frühphase 38 Millionen Euro und vor allem sein strategisches Know-how, seine Intelligenz eingebracht und damit maßgeblich auch zum heutigen Wert von OpenAI beigetragen. Der war ja Mitgründer 2015 von OpenAI, hat dann aber, glaube ich, 3 Jahre später das Unternehmen wieder verlassen, was offiziell damals aufgrund von Interessenkonflikten geschehen ist. Ne? Wollen wir gar nicht drauf eintauchen. Und dann gab es 2024 die erste Klage, dann mit dem Vorwurf, dass OpenAI sich von der ursprünglichen Gemeinnützigkeit, die er ja auch immer irgendwie wohl angeblich wollte, entfernt hat und jetzt faktisch ein profitorientierter KI-Lieferant ist, vor allem damals noch für Microsoft. Und damit, sagte Musk, dann sei quasi die ursprüngliche Gründungsvereinbarung verletzt worden. Und jetzt sagt er auch, er wirft OpenAI treuhänderische Pflichtverletzungen und auch unlauteren Wettbewerb vor. Und jetzt geht dieser Streit quasi in die nächste entscheidende Phase. Im März 2025, darüber hatten wir berichtet, lehnte ja ein Gericht diesen Eilantrag von Musk damals noch ab, diese Umstrukturierung von OpenAI sofort zu stoppen. Gleichzeitig ließ dieses Gericht aber dieses Hauptverfahren zu. Und das soll jetzt tatsächlich im April schlagend werden. Und dieser Prozess soll dann beginnen. Der wird sich wahrscheinlich über Monate, wenn nicht Jahre ziehen, weil diese gigantische Geldsumme quasi da ist von über 100 Milliarden. Und damit quasi auch so diese Frage oder diese Grundsatzfrage entsteht, wem KI-Unternehmen eigentlich verpflichtet sind, ihre Idealen, ihre Investoren. Und das ist schon auch brisant, weil Musk ja selber quasi längst wieder im KI-Rennen ist. Mit xAI betreibt er eigenes Unternehmen, dessen Chatbot Grok quasi direkt in sein soziales Netzwerk X, ehemals Twitter, tief integriert ist. Und böse Zungen im Silicon Valley behaupten, ihm geht es überhaupt nicht um das Geld, sondern ihm geht es aktuell nur darum, quasi diesen Börsengang von Sam Altman für OpenAI quasi zu konterkarieren mit diesem Rechtsstreit, wo jetzt dann nicht sauber irgendwie einen Börsenprospekt profilen kannst, wenn du halt so einen riesen Rechtsstreit hast, wo du möglicherweise eine dreistellige Milliardensumme irgendwann musst. Und das ist tatsächlich ganz spannend, wenn er das so macht. Schauen wir mal.
Gut, das ist leider momentan, ohne zu politisch werden zu wollen, aber glaube ich mittlerweile eine amerikanische Taktik, möglichst mit viel auch unsinnigen Klagen einfach Unternehmen oder Menschen oder was auch immer komplett zu lähmen. Also da hat er ein großes Vorbild und in dem Fall würde ich das auch annehmen, dass es weniger um die Summe geht, sondern eher darum, Dinge verhindern zu wollen. Aber es geht weiter, du hast ja noch was.
Ach ja, genau, ich wollte ja eigentlich über Grok sprechen.
Genau,
eigentlich war nur die Herleitung, meine Güte, wieder verhaspelt, sorry. Ja, es gibt jetzt, also wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, dass dieses so wahnsinnig viele sexuelle Deepfakes durch Grok gibt. Da hattest du so ein bisschen erklärt, woran es liegt und was da so das Naturell dahinter ist.
Ich habe ganz viele von dir gemacht.
Ist schön.
Endlich.
Boah, unten ohne. Genau, und jetzt gibt es mittlerweile mehrere Staaten, die dann sehr hart darauf reagieren, weil das System einfach immer noch, und das ist schon irgendwie 2 Wochen her, dass wir beide gesprochen haben, weiter dazu genutzt werden kann, um Menschen digital zu entkleiden quasi und daraus dann sexuelle Deepfakes quasi zu erzeugen. Und der Hintergrund davon ist, dass diese bisherigen Einschränkungen von xAI einfach als unzureichend gelten. Und direkt nachdem wir beide gesprochen haben, gab es so eine Einschränkung für eine öffentliche Bildgenerierung auf X, aber über, keine Ahnung, Direktnachrichten auf der Grok-Webseite war das trotzdem weiterhin abrufbar. Und dann zum Beispiel Indonesien hat einen riesen Case aufgemacht und begründete diese Sperre jetzt mit dem Schutz von Frauen, von Kindern, aber auch am Ende der gesamten Gesellschaft vor dieser Fake-Pornografie, die Elon Musk da offensichtlich auch sehr bewusst und proaktiv halt irgendwie eingebaut hat. Malaysia hat sich da angeschlossen und auch auf europäischer Ebene wächst tatsächlich der Druck, weil Ursula von der Leyen der EU-Kommission jetzt erklärte, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, die Menschenrechte und die Würde des Menschen hier wirksam zu schützen. Ja, finde ich sehr spannend. Ja.
Was aber auch nicht ausreicht, und das hatten wir auch, glaube ich, das letzte Mal, ist die Reaktionsgeschwindigkeit der EU. Weil es hilft ja nicht zu sagen, das reicht nicht aus. Also selbst wenn die Regulatorik greift, braucht es Jahre, um eine Umsetzung bzw. Prozessansprüche oder Strafzahlungen, nenn es wie du möchtest, zu kommen. Und das ist natürlich bei so einem Thema, da müssen wir sehr, sehr viel schneller werden. Und da finde ich so eine Reaktion von Malaysia ehrlicherweise richtig. Ich habe mir Grok angeschaut und was ich sagen kann, ich habe ganz bewusst nicht irgendwie jetzt angefangen, irgendwelche Nacktbilder zu generieren, sondern einfach nur so ein bisschen manipuliert, wo ich sage, okay, wie sehe ich mit BH aus? Ja, also was schon nicht mehr geht bei Gemini. Ich sehe nicht so mit BH, aber ich sehe wirklich gut aus. Aber du kannst mit Grok wirklich viele Dinge tun, die einfach nicht in Ordnung sind. Es gibt noch einen Unterschied. Die EU-Version ist ja schon leicht entschärft, auch wenn du nach Informationen fragst. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich kann, das packen wir in die Shownotes, ein kleines Tool empfehlen. Es gibt nämlich ein Grok-Tool, das kann man sich in Chrome als Add-on installieren. Und was macht das? Das tut im Prinzip die Antwort von Grok beispielsweise neben dem Wikipedia-Artikel. Dann kann man sehr schön vergleichen, wie falsch Grok tatsächlich Antworten gibt. Das ist total absurd. Wir haben ja über das Thema Befangenheit schon gesprochen. Also wenn es darum geht, sich wirklich zu informieren, meine persönliche Meinung, nutzt nicht Grok.
Ja, das stimmt. Bin ich auch voll dabei. Also vielleicht noch also womit ich mich beschäftigt habe, ist, ja, du hast recht, wenn die EU-Kommission sagt, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um die Menschenwürde zu schützen, okay, da sagt halt irgendwie Elon, das ist mir doch scheißegal, was ihr da sagt. Man kann natürlich sofortige Unterlassungsklagen machen. Machen wir aber nicht. Man kann das so verfahren wie Indonesien oder Malaysia. Man könnte aber auch sagen, warum machen eigentlich Google und Apple nichts? Die kriegen diese Debatte ja mit, ne? Die könnten ja die Apps von X und Grok aus ihren App-Stores entfernen. Und beide Konzerne setzen halt ihre App-Store-Regeln bei anderen Anwendungen ja auch total streng durch. Apple noch deutlich mehr als Google. Aber Grok und X lassen die komplett gewähren, obwohl sexuelle Deepfakes einfach wirklich, also zu 100% gegen die eigenen Richtlinien verstoßen. Und das finde ich schon sehr pikant.
100%, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen, weil wir die Debatte auch schon anders geführt haben. Es sind ja sogar schon Apps blockiert worden, damals in den USA, die dazu beihelfen sollten, ICE-Agenten irgendwie anzuzeigen. Also so Warn-Apps nach dem Motto, wir sind gerade ICE-Agenten unterwegs, um Menschen zu schützen. Die wurden aus dem App-Store herausgenommen. Ja, nach dem Motto, man möchte sich nicht in eine politische Debatte einmischen. Und hier passiert es irgendwie nicht. Das ist schon ein bisschen sehr awkward. Also man würde von einer Doppelmoral auch sprechen können, die nicht schön ist.
Wunderbar. Jetzt haben wir schon auch unsere eigene Schmuddelecke hier. Gehen wir mal raus, ja, und versuchen mal so ein bisschen auch die anderen anzuschauen. Wir sind
ja, du willst das dann immer bremsen, ja? Du willst das immer
so ein bisschen
bremsen, wenn ich politisch. Ja, okay. Dann gehen wir mal rein ins Medizinische, in die gute, auf die von der dunklen Seite, in die schönere Seite. Google als alle machen ja ganz viel, auch im Bereich der Medizin. Wir haben darüber gesprochen, dass OpenAI ja jetzt anfängt, in den USA zumindest auf Health-Daten zugreifen zu wollen, den Menschen bessere Analysen geben zu können. Von Google kommt was Ähnliches. Da geht es aber eher in den Bereich echte Medizin, also in den Bereich Forschung. Und zwar hat Google ein neues Modell vorgestellt namens MedGamma 1.5, 4b, ein verbessertes, offenes Multimodalmodell, das vor allen Dingen komplexe Bildgebung, also CT, MRT, also wenn es darum geht, zu gucken, was ist im Körper so los, aber auch medizinische Texte präziser zu interpretieren und vor allen Dingen aus Befunden die Daten heraus extrahieren kann, validere Aussagen oder dem Arzt und Ärztinnen und Ärzten dabei helfen kann, bessere Diagnosen und auch vor allen Dingen Diagnosen zu stellen, wo vielleicht das menschliche Auge gar nichts gefunden hat. Auch dabei soll MedGamma bei helfen. Das ganze Thema ist Open Source und kann sowohl für Non-Profit als auch für kommerzielle Projekte eingesetzt werden. Finde ich eine gute Geschichte. Lassen sich jetzt schon quasi nutzen. Also hilft am Ende dabei, im besten Falle Menschenleben zu retten.
Ja, ist total geil. Also die haben wirklich krasse Leistungssteigerungen, weil sie diese hochdimensionalen Daten halt einfach ziehen können, die bisher klar menschliche Expertise erforderten, aber auch, du kannst halt nicht von einem Arzt erwarten, dass er halt all diese Sachen sieht. Und tatsächlich so das Thema MRT-Klassifikation, wurden die menschlichen Ärzte immer besser, auch die Machine Learning-Protokolle, aber da hat jetzt dieses MedGamma 1.5 14% bessere Daten und genauere Daten, ja, Labordatenextraktion, also gerade halt irgendwie nicht nur so ein typisches kleines oder großes Blutbild, sondern tatsächlich auf sehr ganz spezifische Marker hatten die fast 20% besseren Sprung quasi, ne, und das ist kein Marketing, sondern das ist eine wirklich ernsthafte Modellverbesserung, und man muss schon sagen, auch je leistungsfähiger die Modelle jetzt werden, ne, desto größer wird natürlich dann auch dieser Impact. Es ist halt immer wieder die alte Diskussion, die werden wir jetzt heute nicht wieder aufmachen, aber Google ist kein klinischer Arzt, sondern es ist halt ein Developer-Toolkit. Das heißt, diese ganzen Haftungsdisclaimer etc., das muss man sich immer wieder anschauen. Wenn es aber tatsächlich unterstützt in die ganz normale Wissenschaft und Medizin hineingehend und unseren Ärztinnen und Ärzten hilft, einfach eine besser fundierte Entscheidung zu treffen, dann muss man das tatsächlich unterstützen. Das ist so wertvoll.
Ja, absolut. Und kleine Anekdote aus dem privaten Bereich. Ich durfte jetzt mal dabei sein, so ein MRT-Bild mir anzuschauen. Der Arzt hat das alles auch wunderbar erklärt. Ich kann dir sagen, ich habe auf diesem Bild nichts erkannt, außer grau. Ja, also es war alles, der hätte auch erzählen können, dass wir sehen hier gerade Meerschweinchen. Und wenn ich dann überlege, dass der Arzt in der Lage war, einen sehr klaren Befund herauszulesen, dann glaube ich, hilft wirklich AI in dem Fall oder kann dabei helfen, einfach noch bessere und noch zielgenauere Diagnostik zu machen. Eine gute Entwicklung. Eine der schöneren Dinge von AI.
Cool. So, springen wir mal aber zu Anthropic.
Ja. Ja.
Also der Anbieter von Chatbot Claude, Solid und Co., die haben eine Studie gemacht, total spannend, und die räumen mit so einer ganz beliebten Management-Illusion jetzt mal auf. KI übernimmt quasi nicht nur die Routine, sondern vor allem die komplizierten Aufgaben. Und es wurden so 2 Millionen anonymisierte Nutzungen aus November 2020 erstmals nicht nur quasi nach Einsatz, sondern tatsächlich auch nach Erfolgsquote. Und dieses Ergebnis ist, ich finde, sehr unbequem zu allem, was also auch wir teilweise erzählen im Business, aber auch, was uns auch immer erzählt wird, nämlich komplexe Aufgaben, die Nutzer quasi gern an KI delegieren, gelingen hier in 66% der Fälle und einfache Tätigkeiten kommen immerhin auf 70%. Und wenn man sich das genau anschaut, dann wird genau dorthin delegiert, wo die KI schwächer ist. Einfach, weil es total viel Zeit spart. Ne? Also wenn du sagst, ich müsste jetzt 3 Stunden Arbeit irgendwie jetzt in die Konzeption von diesem Thema, Business Case, was auch immer investieren, da kannst du sagen, dann machst du irgendwie 2, 3 schlechte Prompts und hast das Ganze, diesen Output in 5 Minuten. Und die Forscher nennen dieses Phänomen quasi De-Skilling. Das bedeutet so ein bisschen, dass anspruchsvolle Teile von meinem Job quasi verschwinden. Die Routine bleibt aber noch, also die eigentliche Abarbeitung. Ja, Beispiele aus der Studie waren dann, dass technische Redakteure ihre KI so komplexe Analysen machen lassen, sie aber die Skizzen selber zeichnen. Es gab schon ein Reisebüro zum Beispiel, wo gesagt wurde, dass die überlassen der KI komplett diese sehr komplizierte und individuelle Routenplanung und drucken dann lieber selber die Tickets und flanschen das dann halt irgendwie in die Buchungssysteme und sowas ein. Und ich finde, für mich auch beim Nachdenken ist diese bittere Pointe hier, dass wir der KI quasi die Denkarbeit geben, wir aber als Menschen so diese Abarbeitung behalten, obwohl die Fehler sind dort einfach schwerer zu erkennen und die Arbeit ist viel langweiliger. Und das ist ja eigentlich das Dramatische, dass wir die vermeintlich coole Denkarbeit, Konzeption, fantasievolle Arbeit, ne, die uns Menschen ja auch als natürliche Intelligenz irgendwie ausmacht, dass wir die delegieren, weil wir schneller sein wollen. Und dass wir dann aber den ganzen dreckigen Rest, der halt einfach nur langweilige Manufaktur ist, das machen wir dann. Ja. Wir lagern quasi dauerhaftes Denken aus vielleicht, und das haben wir ja neulich auch schon mal diskutiert, gehen damit natürlich auch diese Fähigkeiten, das überhaupt zu können, verloren. Möglicherweise auch Denken und das Gehirn wirklich zu benutzen in der Kreativität, ist ja wie ein Muskel. Also du musst es regelmäßig machen, damit diese Fähigkeit nicht verloren geht. Und das ist eine Entwicklung, die diese Studie, finde ich, hier skizziert, die ist schon kritisch.
Ja, passt aber auch wiederum eine Meldung auch von Anthropic zu, die ein bisschen eine Gegenthese darstellen, die halt sagen, es gibt viel langweilige Arbeit, da sollte sich auch ein KI-Agent drum kümmern. Und diese langweilige Arbeit, da hat Anthropic oder vielmehr Claude in dem Zusammenhang, gibt es eine Erweiterung namens Cowork. Und was soll Cowork machen? Beispielsweise auf deinem Mac, es ist erstmal nur für Mac zugänglich, Dateien strukturieren, ordnen, zusammenfassen, all die Dinge. Ich kenne das, Nicole wird mich dafür hassen, wenn ich das sage, aber Nicoles Desktop, der wird irgendwann durchbrechen, weil sie alles immer da auf ihren Desktop oder Mac ablegt. Und da könnte natürlich Cowork von Cloud helfen. Aktuell nur verfügbar als Research Preview, das ist auch ganz gut so, weil es gab einen Reddit-User, der hat das Ding einfach mal getestet und hat irgendwie 1 Terabyte an Daten aus Versehen gelöscht. Das ist ja wahrscheinlich noch Luft nach oben, aber der Gedanke dahinter, dass du ein Tool hast, was dir deinen Rechner aufräumt und im Sinne von nicht wie früher zum Tweeten, sondern wirklich Daten mal strukturiert und auch auffindbar macht, finde ich eigentlich eine gute Idee. Ich würde es noch nicht testen, hat aber auch damit zu tun, dass es ohnehin für das größte Modell, also Abo-Modell überhaupt verfügbar ist und auch gerade noch ein Preview. Aber das als Gegenthese. Also das wäre eine langweilige Arbeit, wo ich sagen würde, das kann ruhig ein Assistent machen.
Okay, spannend.
Aber wir bewegen uns hier wieder auf die harte Stunde zu und wir haben einen harten Anschlag. Lass uns doch direkt mal rüberhüpfen AI in Finance, da ist der Name Programm. Und du hast ja was mitgebracht.
Ja, ich habe mich durch so zwei Studien gelesen. Ich mache es hier kurz, wir können die verlinken, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Also es gibt eine neue Analyse, die ist von, jetzt habe ich es gar nicht mehr direkt vor mir. Ich glaube, es war Morgan Stanley, die Investmentbank, die quasi so diesen europäischen Bankensektor bis 2030 sich anschaut und konstatiert, dass 10% aller Arbeitsplätze im gesamten Bankensektor in Europa wegfallen werden, weil Tätigkeiten zunehmend von KI-Systemen übernommen werden. Ne, so weit, so gut, reden wir schon ganz oft drüber, 10% ist ja nicht so viel. Das sind mal eben 210.000 Stellen innerhalb der nächsten 4 Jahre, ne? Die da abgebaut werden können, also fast eine Viertelmillion, während Banken quasi parallel massiv in das Thema Automatisierung, Effizienzsteigerung durch künstliche Intelligenz investieren. Und dazu muss man sagen, dieser Jobabbau hat dann nicht nur alles mit KI zu tun, sondern auch grundsätzlich mit dem strukturellen Wandel im Bankgeschäft. Wenn man halt schon sagt, immer mehr Prozesse wandern in Apps, ins Webbanking, klassische Filialen werden überall, auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, immer mehr geschlossen. Und auch persönliche Services werden quasi durch digitale ersetzt. Ja. Aber die Erwartung der meisten großen und relevanten Banken, muss man auch sagen, und das hat die Studie wirklich interessant gezeigt, ist ganz klar formuliert. Ja. Durch KI und die entsprechende Automatisierung sollen Effizienzsteigerungen von bis zu 30% erreicht werden, ne, und daraus dann entsprechend diese 10% der Stellen quasi rausputzeln. Und du kannst natürlich immer sagen, aus Management-Sicht ist das total attraktiv. Ja, kannst ja sagen, du bist Kostensparer, hast bessere Cost-Income-Ratio, deutlich höheres Ergebnis, deutlich höheren Return on Equity etc. Die typischen KPIs einer Bank. Hat natürlich erhebliche Folgen für die Beschäftigten. Ne? Thema Stellenstreichung, vor allem die zentralen Dienstleistungsbereiche kann das halt irgendwie treffen. Aber auch wenn du ein bisschen tiefer reinschaust, wo diese vor allem Großbanken, ne, Deutsche Bank, Cuba etc., das auch versuchen gerade einzubauen, dann ist es Risikomanagement, dann ist es Compliance, dann ist ganz viel so interne Kontrollfunktion und Backoffice-Prozesse. Und man muss schon sagen, diese Auswirkungen können vor allem laut dieser Studie auch in Deutschland und Frankreich besonders stark sein, weil fairerweise sowohl wir als auch Frankreich haben noch nicht so wahnsinnig gute Kostenstrukturen im Banking im Verhältnis zu den Erträgen, sind die Kosten einfach immer noch viel, viel höher als in anderen europäischen Ländern. Und das bedeutet, es wird hier definitiv Arbeitsmarkteffekte geben. Das ist sehr interessant.
Ich finde, wenn wir über Arbeitsmarkteffekte sprechen, ich finde es immer so spannend, dass wir auch bei allen Studien, man spricht immer von Jobabbau, ja, und ich frage mich, warum kann man nicht einen Shift hinbekommen? Weil, wenn man jetzt überlegt, selbst wenn ein Job A wegfällt durch eine Automatisierung, die Arbeitskraft ist ja da und Weiterbildung man wird schlauer, das ist ja Quatsch, aber durch einen Umshift oder durch andere Aufgaben, wo vielleicht mehr Denkarbeit gefordert ist, ja, kann man ja auch solche Menschen empowern. Und ich glaube, insbesondere wenn wir über das Thema Innovation in Europa und in Deutschland sprechen und also wenn wir mal schauen, wo stehen wir eigentlich da, würde ich sagen, auch im Vergleich zum Beispiel zu China oder USA, ist da ja schon noch Luft nach oben. Und ich würde immer hergehen und sagen, okay, lass uns überlegen, wie wir diese Arbeitskräfte nutzen können, um einfach in bestimmten Bereichen aufzuholen. Das kannst du nicht zu 100%. Ne? Also wenn du eine hast, die nur für diesen Bereich letztendlich ausgebildet ist. Man kann nicht jeden immer 100% auf was anderes shiften, aber ich finde es immer so krass, dass wir sagen, okay, es kommt eine neue Technologie und dann sparen wir irgendwie 200.000 Arbeitsplätze.
Ja, total. Es gibt da eine ganz große angelegte Studie, die ist vom MIT, also vom Massachusetts Institute of Technology. Das ist total krass. Die sagen zum Beispiel, schon heute könnten KI-Systeme 12% alle Arbeitskräfte der USA ersetzen. Und das ist jetzt kein klassisches Gutachten, sondern die haben so ein Simulationsmodell, das nennt sich Iceberg Index. Das ist quasi ein, das ist voll krasses Ding. Das ist ein digitaler Zwilling des gesamten US-Arbeitsmarktes, wo ja über 150 Millionen Menschen beschäftigt sind. Und dieses Modell simuliert nicht nur die Berufe, sondern ganz konkrete Tätigkeiten und auch Fähigkeiten. Die haben so, ich glaube, 32.000 Skills drin, die haben 1.000 Berufsbilder drin. Und dieses Ding macht quasi deutlich, das ist jetzt, AI ist kein Randphänomen, sondern das ist halt so großer Impact, wie es noch nie gab. Und interessant ist gar nicht, welche Jobs wirklich betroffen sind und welche nicht, sondern es ist vor allem, welche Arbeiten in diesen Jobs betroffen sind. Und anders als vermutet, sind es nicht diese typischen Tech-Jobs im Zentrum der Automatisierung. Am stärksten sind es tatsächlich so Routinearbeiten in der Finanzbranche wieder, im Gesundheitswesen und natürlich in jeglicher Art von Dienstleistung. Ja, am Ende hast du immer diese viel diskutierten Tech-Layoffs, aber die machen wirtschaftlich wohl nur einen super kleinen Teil aus. Aber die signifikanten Effekte entstehen genau dort, wo Millionen von so Bürotätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten, Routinen sind, die dann einfach durch AI ersetzt werden. Und jeder Arbeitnehmer wird in diesem Eisbergmodell quasi als individueller Agent quasi mit Aufgabenprofil, Fähigkeit, Berufsrolle und geografischem Standort modelliert. Und die Idee davon ist keine Panikmache, sondern wirklich für die, für den Senat in den USA so ein frühzeitigen Steuerungsding zu bauen. Ja? Also politische Entscheider sollen quasi erkennen können, wo in den nächsten 5 Jahren Entlassungswellen drohen, bevor sie tatsächlich eintreten, damit man genau das, was du gerade beschrieben hast, frühzeitig angehen kann. Ne? Umschulung, Weiterbildung und hier eine Simulierung zu zeigen, was kann funktionieren, auch im Zeitalter von AI und AGI vielleicht irgendwann, und was kann auch nicht funktionieren. Also du simulierst mit AI jetzt schon eine Zukunft, wo es zu potenziellen Layoffs in einer ganz bestimmten Branche halt führen kann und versuchst, die frühzeitig abzufedern.
Passt gut zu, auch wir bleiben im Finance-Bereich und wir bewegen uns zum Ende des Podcasts hin, weil wir nämlich bald unsere Stunde voll haben. Ich mach's ganz schnell. Barclays passt zu dem, was du gesagt hast, hat nämlich jetzt just in diesem Moment Microsoft 365, Copilot für über 100.000 Mitarbeiter ausgerollt. Ziel ist es, dass die internen Workflows, insbesondere beim Thema HR und natürlich Produktivität zu automatisieren. Das Ganze dem Ganzen liegt ein Colleague AI Agent zugrunde, der wiederum auf die internen Daten zugreifen kann. Aber Barclays sieht das tatsächlich als Tool für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht so sehr als Ersatz. Mal schauen, ob das so bleibt, aber in dem Fall passte das, glaube ich, ganz gut. Barclays in UK mit Microsoft Copilot. Wir haben beide einen harten Anschlag, deswegen, ich mache die Abmoderation, oder?
Ich freue mich drauf.
Es war ein Fest. Es ist immer ein Fest mit dir, lieber Sascha. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wir schaffen es, glaube ich, unter 60 Minuten. Das ist immer so die kritische Marke. Bleibt dran. Wenn ihr übrigens AI-News immer wieder auch konsumieren wollt und nicht 14 Tage auf den Podcast warten möchtet, folgt Sascha oder mir bei LinkedIn. Wir posten regelmäßig über genau diese Themen. Nicht nur das, auch noch ein paar andere Themen. Wir freuen uns, dass ihr dabei bleibt. Wenn ihr Kritik habt, schreibt uns über die bekannten Kanäle. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine weiterhin gute Woche zu wünschen. Es war schön. Tschüss.
Danke, mach's gut. Ciao.